Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Das ist dein Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Mein Name ist Kolja Barkon, ja, und die letzten Wochen waren wirklich brisant. Wir hatten viele Aktionen am Laufen. Es war einfach unglaublich cool, viele Leute von euch auf der Invest in Stuttgart zu treffen. Das ist eine Messe, die dort jährlich stattfindet. Ich habe viele Leute von euch kennengelernt. Und ihr habt wahrscheinlich auch auf dem YouTube-Channel von Aktien mit Kopf gesehen, was da alles so abging. Ich habe einige Leute interviewt, beispielsweise den Markus Koch auch, der mit dabei war. Den kennt ihr vielleicht auch, der Börsenreporter von der Wall Street. Und es war also sehr viel los. Es gab richtig viel zu tun. Und genau darüber wollte ich heute in einem anderen Kontext mal mit euch sprechen. Nämlich mit diesem allgegenwärtigen vielen tun, mit dieser Betriebsamkeit. Und was der Unterschied ist zwischen Aktionismus und Effektivität. Und gerade an der Börse ist es hier richtig wichtig, diese Unterschiede zu erkennen. Und da werde ich gleich genau darauf eingehen, weil, das habt ihr auch schon häufiger von mir gehört, an der Börse halt einfach ganz andere Gesetze gelten als im normalen Leben. Durch die Art und Weise, wie Angebot und Nachfrage an der Börse zustande kommt, gelten dort Gesetze, die sich teilweise von selbst wieder aufheben. Ihr kennt das ja, wenn jeder an ein Investment glaubt, weil dieses gut rentiert, wird das wiederum dazu führen, dass es irgendwann schlechter rentiert, weil die Preise des Investments steigen. Es ist also nicht so wie in der normalen Naturwissenschaft, wo das Gesetz der Schwerkraft immer gleich wirkt. Egal wie viele Leute einen Stift fallen lassen, egal wie oft sie das tun, es wird immer genau gleich bleiben. An der Börse ist es jedoch nicht so. Und heute geht es mal um Aktionismus. Was ist das eigentlich genau per Definition? Dann geht es darum, warum es so wichtig ist, Aktionismus an der Börse zu vermeiden. Also wie sich das im normalen Leben, was durchaus sinnvoll ist, zum Beispiel wie jetzt letzte Woche, wo ich auf der Invest war, viele Sachen tun, viele Unternehmen und so weiter, warum das halt im normalen Leben was ganz anderes ist als an der Börse und warum man dieses Gefühl unterdrücken sollte beziehungsweise besiegen sollte, ständig etwas tun zu müssen an der Börse, ständig irgendwie etwas Neues zu machen, ständig das neueste Investment zu kaufen, das alte zu verkaufen, was ja auch von der Branche teilweise sehr stark als Anreiz auf euch zukommt. Das heißt, ihr werdet immer wieder in Internetseiten, in Magazinen immer wieder dazu angeleitet, natürlich nicht von allen, aber von sehr vielen, weil die Branche teilweise da genau deswegen halt auch viel Geld verdient, dass man ständig seine Meinung ändert. Und wie man das bekämpft, darum geht es heute auch. Dann geht es so ein bisschen um das, was die Community dazu sagt. Das heißt, ich habe ja auch am Anfang und im Intro sage ich das immer wieder von Privatanlegern für Privatanleger. Das heißt, ich beziehe die Community sehr stark mit ein. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich am Tag vorher in unserer Facebook-Gruppe Aktien mit Kopf Community so poste, über was ich im Podcast sprechen möchte. Das hatte ich die letzten Wochen auch schon immer mal wieder gemacht. Und dann mir das Feedback schon vorher einhole. Und da haben wir eigentlich richtig geile Inputs jedes Mal. Und die will ich euch heute so ein bisschen vorlesen, was da so der eine oder andere beigetragen hat und dann meine Meinung dazu abgeben. Das heißt, es geht sehr viel interessante Themen heute. Fangen wir mal direkt damit an, was ist eigentlich Aktionismus? Da habe ich hier Wikipedia aufgerufen. Aktionismus ist eine Derivation des lateinischen Begriffs Actio für Handlung und bezeichnet handlungsorientiertes Tun. So, das ist jetzt erstmal relativ neutral und hat noch nicht diese leicht, pessimistische Auswirkung des Wortes Aktionismus. Umgangssprachlich jedoch, und jetzt wird's interessant, der Begriff Aktionismus unterstellt betriebsames, unreflektiertes oder zielloses Handeln ohne Konzept, um den Anschein von Untätigkeit oder Unterforderung zu vermeiden oder zu vertuschen. Aktionismus kann auch bedeuten, dass viele Projekte diskutiert oder begonnen, aber nicht zu Ende geführt werden. So, und jetzt wird's genau interessant. Warum bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich habe auf der Invest einen kennengelernt, der mir von seiner, ich glaube, es war seine Tante, erzählt hat, die ziemlich viel Geld an der Börse geerbt hat, also nicht an der Börse geerbt, sondern geerbt hat und dann an der Börse damit anlegt und diesen großen Batzen Geld ständig managt. Also die ganze Zeit beobachtet. Und dann wird natürlich auch in einer abstrakteren Form, irgendwann werden wir dann der Sklave unseres Geldes und nicht mehr das Geld unserer Sklave, so wie es eigentlich sein sollte. Und sie hat so das Gefühl, ja, wenn ich jetzt so viel Geld habe, dann muss ich ja im Prinzip wie so ein Adler sein Nest, ja, die ganze Zeit von oben mit Adleraugen auf mein Geld gucken, immer gucken, was ist jetzt gerade das beste Investment, wo kriege ich meine Zinsen und so weiter und so fort. Und das führt eben dazu, dass man erstens ständig irgendwelche Dinge tut, obwohl man eigentlich gar nichts tun sollte. Und zweitens auch natürlich anfällig ist für die ganzen Angebote, die einem ständig locken, jetzt wieder was Neues mit dem Geld zu machen, jetzt wieder umzuschichten und so weiter. Und vielleicht kennt ihr mal das Zitat, ich glaube es kommt von Charlie Munger, der gesagt hat, an der Börse wandert das Geld langfristig von den hektischen zu den geduldigen. Und genau das ist der springende Punkt an dieser Sache. Und ich hatte ja auch schon öfters in diesem Podcast über Verlustaversion und Psychologie und so weiter gesprochen. Wir hatten sogar schon Interviews mit dem Matthias damals über diese Themen. Das heißt, normalerweise sind wir darauf gepolt, immer irgendetwas zu tun, weil wir irgendwo eine Gefahr sehen und weil es ja auch im normalen Leben vollkommen wichtig ist, wenn wir Erfolg haben wollen, Dinge zu tun. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag einfach nur rumsitze in meinem Zimmer, mir die Decke über dem Kopf lege, dann werde ich natürlich keinen großen Erfolg in unserer Welt haben. Das heißt, ich will erfolgreich werden im Leben, ganz klar, Humankapital ausarbeiten, ich muss viel lesen, muss mich ständig weiterbilden, muss viel lernen, muss mich austauschen, muss netzwerken, muss Fortbildung machen, muss ein Studium machen, muss die ganze Zeit arbeiten, muss also viel machen. Und das wird dann dazu führen, dass ich meine Leidenschaft finde, dass ich viele Dinge ausprobiere, ja, dass ich viel auf Reisen gehe, was auch immer es ist. Und nach werde ich das finden, was mir Spaß macht, wo ich dann auch viel Geld verdienen kann und so weiter. Das ist das eigentliche wahre Leben. So, wenn wir das jetzt aber auf die Börse übertragen, jedenfalls im Sinne unserer rationalen Buy-and-Hold-Strategie, müssen wir hier komplett anders denken. Das heißt, ich sollte nicht diesen, obwohl das ja nicht immer ein schlechter Aktionismus ist, das heißt, ich muss als erstes mal trennen, dass produktives Handeln im normalen Leben natürlich etwas Gutes ist, aber ich kann natürlich auch im normalen Leben in Aktionismus verfallen. Und da spreche ich dann gleich drüber, wenn es um meine eigenen Sachen geht, ja, wo ich selber mich immer so richtig zurück halten muss, ganz oft, wenn es um die Arbeit geht, weil auch hier kann man in Aktionismus verfallen. Aber an der Börse müssen wir uns immer festhalten, wofür werden wir eigentlich bezahlt an der Börse? Ja, wodurch entsteht eigentlich die Rendite? Wenn man sich das mal vor Augen führt, gedanklich und wirklich bildlich, und das wird auch bald im Basic Economics Teil 4 kommen in einigen Wochen, jetzt kommt erstmal am Freitag Teil 3, wo es ein bisschen um Profit und Verlust geht, aber das kommt dann später im Teil 4, wo es nur um die Börse gehen wird. Warum werden wir bezahlt als Anleger an der Börse? Weil wir verzichten. Weil wir Konsumverzicht ausüben. Wir investieren unser Kapital, statt es zu konsumieren, und werden dafür in Form von Renditen kompensiert. Und wofür? Für den Verzicht, für das Warten. Okay, das heißt, als Buy-and-Hold-Anleger werden wir fürs Warten bezahlt. Hin und her macht Taschen leer. Wenn wir die ganze Zeit nicht warten können, wenn wir die ganze Zeit etwas tun, werden wir in der Regel nicht so gut bezahlt. Das ist also die erste Erkenntnis, die ich will, dass ihr heute aus dem Podcast mitnehmt. Weil wenn man das verstanden hat, dass man fürs Warten bezahlt wird an der Börse, dann wird man auch sofort verstehen, warum es sinnvoll ist, nicht ständig in Aktionismus zu verfallen. Und das ist natürlich so unglaublich schwer, weil unsere ganzen Hormone, keine Ahnung, welches jetzt konkret dafür verantwortlich ist, also Cortisol oder Adrenalin, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass es natürlich hormonell und im Sinne auch der Evolution eigentlich ein Verhalten ist, was wir so nicht kennen, was wir uns also bewusst aneignen müssen. Genau wie zum Beispiel die Disziplin. Das habe ich ja auch im Vortrag auf der Invest angesprochen. Weil Aktien halt so wunderbar liquide sind und wir sie ständig verkaufen können, müssen wir uns Disziplin aneignen, um das eben nicht zu tun. Sonst machen wir uns den Vorteil der Liquidität zum Nachteil. Und genauso müssen wir verstehen, dass wir uns Geduld nach und nach antrainieren müssen, weil durch blinden Aktionismus wir an der Börse halt meistens irrationale Entscheidungen treffen und halt einfach nicht erfolgreich werden. Und das ist halt eben das Schwere, vor allem natürlich mit wachsenden Depotständen, dass wir halt dann zum Beispiel sehen, nehmen wir mal an, du hast irgendwann 1 Million angelegt in ETFs, ja, eine sehr hohe Summe, vor allem für die meisten von uns, auch für mich natürlich eine sehr, sehr, sehr hohe Summe und auf einmal ist dein Depot -20%. Das heißt, dann werden auf einmal in deinem Depot, musst du wirklich sehen, ganz rot, fett, -200.000 €. Ja, ein unglaublicher Batzen Geld, der zwar natürlich nicht realisiert ist. Als Buy-and-Hold-Anleger würdest du hier einfach nachkaufen. Ja, und vollkommen rational bleiben. Aber ich glaube, die meisten von uns würden ziemlich zittrige Knie bekommen, wenn sie auf einmal eine richtig fette 200.000 in Minus und Rot sehen würden. Und unser ganzes Gehirn, unser ganzes Wesen würde danach schreien, schnell tu etwas, mach doch irgendwas, siehst du nicht, wie dein ganzes Vermögen sozusagen immer weiter am Schwinden ist und du musst doch jetzt handeln, okay? Nein, musst du eben nicht. Ja, am besten wäre es gar nicht immer ständig ins Depot überhaupt nachzuschauen. Als Buy-and-Hold-Anleger macht das überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, die erste Lösung, die ich hier an dieser Stelle vorschlagen möchte, und ich weiß, es klingt viel einfacher als es ist, auch für mich ist das nicht so einfach. Ich muss allein schon deswegen ständig ins Depot immer mal wieder schauen, um einfach zu gucken, ob ich jetzt für ein bestimmtes Video einfach eine gewisse Aussage treffen möchte oder dass ich einfach mal sage, okay, ich zeige jetzt hier euch ja mal wieder meinen Wertpapiersparplan, wie die Sparquote ist und so weiter. Da muss ich mich automatisch einloggen, ja. Aber generell versucht einfach im normalen Leben ein aktives Leben zu führen, viele Hobbys zu haben, euch für neue Dinge zu interessieren, interessante Bücher zu lesen, die auch nicht unbedingt alle mit der Börse und mit Wirtschaft immer zu tun haben, sondern zum Beispiel Romane zu lesen, andere Dinge zu tun, ja, joggen zu gehen, Sport zu machen, viele Aktionen durchzuführen, die euch einfach ein bisschen ablenken davon, euch die ganze Zeit mit dem Depot zu beschäftigen. Und gerade in der aktuellen Phase, ja, gerade in der aktuellen, obwohl das eigentlich immer so ist, es wird also jetzt aktuell, haben wir ja auch, das ist schon wieder so ein Trugschluss, dass wir denken, jetzt in der aktuellen Phase ist irgendwie etwas ganz unsicher oder ganz relevant, ganz brisant. Aktuell müssen wir sozusagen besonders aufpassen, was mit dem Depot ist und so. Habe ich neulich zum Beispiel auch bei Gerald Hörhan gesehen in einem YouTube-Video, schöne Grüße an dieser Stelle, wo er meinte, dass aufgrund der aktuellen Situation, Flüchtlinge, EZB, Zinsen und so weiter, es so sich darstellt, dass wir in Zukunft als Anleger schneller auf Gegebenheiten und auf aktuelle Ereignisse reagieren müssen. So. Und das ist meiner Meinung nach zu 100%, jedenfalls für unsere Strategie, für andere Strategien kann das natürlich anders sein, für unsere Buy-and-Hold-Strategie und ETFs und so weiter, ist das meiner Meinung nach zu 100% falsch. Nur weil alle jetzt hektisch werden, nur weil viel passiert, heißt das eben nicht, dass wir jetzt auf einmal ganz schnell reagieren müssen. Dann sind wir wieder das Opfer von Mr. Market, den kennt ihr vielleicht von Benjamin Graham, diesen manisch-depressiven Herren, der im Prinzip für die Börse steht, der dir ständig ein Angebot macht, willst du kaufen, willst du verkaufen, und wenn wir einfach ganz schnell immer handeln und uns davon beeinflussen lassen, dann werden wir zu seinem Sklaven und nicht andersrum, also obwohl Sklave eigentlich nicht so ein gutes Wort ist dafür, aber werden wir im Prinzip zu seinem Diener, statt dass wir den Markt uns zum Diener machen. So, das war erstmal der erste Teil vom Podcast. Ihr habt gemerkt, es ist noch nicht so viel an Lösungen jetzt dabei. Ich wollte das Ganze einfach erstmal ansprechen. Ich habe selber damit, wie gesagt, ziemlich viele Probleme. Nicht an der Börse, Das heißt, wenn es um mein Geld an der Börse geht, habe ich überhaupt gar kein Problem, dass das auch mal nach unten geht. Ja, dann bin ich eher der dann auch nachkauft, aber da kann ich vollkommen ruhig schlafen, das macht mir eigentlich überhaupt nichts mehr aus. Genauso wie bei P2P beispielsweise, habt ihr ja das Video neulich gesehen, habe ich jetzt auch ein bisschen was investiert und da habe ich als allererstes diese täglichen Erinnerungsmails abgestellt, weil das ist ja das Nervigste überhaupt, weil dann kriegst du nämlich, ist es so, du meldest dich bei der P2P-Plattform halt an, dann investierst du halt einen Anteil an Geld und dann auf einmal bekommst du ständig E-Mails mit einem täglichen Update, wie die Zinsen stehen, wie viel ausgefallen ist, wie du, und das ist alles vollkommen, wie soll ich sagen, destruktiv für dein passives Einkommen. Dann hat das nichts mehr mit passiv zu tun, wenn du die ganze Zeit dich dann wieder damit beschäftigst, ständig einloggst und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, passiv Geld zu verdienen, dann investierst du einmal, stellst diese E-Mails und diese Warn-E-Mails, die du dann täglich bekommst, einfach mal ab und guckst dann zum Beispiel zu festen Zeiten einmal pro Woche einfach mal rein. Und das reicht vollkommen, um dann im Zweifelsfall reagieren zu müssen. Und das haben auch viele, dazu komme ich dann später im Podcast, haben auch viele als Tipp gegeben, die haben gesagt, Kolja, du musst einfach dir feste Blöcke an Zeit nehmen, wo du dann verschiedene Dinge machst. Und genau so habe ich das auch nach und nach immer wieder versucht. Es ist nicht ganz so einfach, weil es gibt natürlich immer auch, was Zeitmanagement und so weiter angeht. Die unterschiedlichsten Strategien, die unterschiedlichsten Tipps, ja. Henrik, ein guter Kollege von mir vom Unternehmerkanal, der hat immer so ganz viele verschiedene technische Hilfsmittel bei sowas. Der hat ständig irgendwelche Bookmarks und hat da irgendwelche Apps, die ihn daran hindern, zu Facebook zu gehen und irgendwelche Produktivitätstracker und so weiter. Aber bei mir ist das immer so, ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt erstmal daran denken muss, was ich alles tun muss, um meine Zeit richtig zu managen, dann ist das bereits die erste Belastung. Das heißt, ich muss mir erstmal, wenn ich jetzt zum Beispiel mir so einen Zeitblock nehme und sage, okay, ich beantworte zum Beispiel immer sonntags 2 oder 3 Stunden meine E-Mails, dann muss ich ja immer dran denken, dass ich mir an genau diesem Tag diesen Zeitblock nehme. Das heißt, das ist im Prinzip das erste Problem bei mir, dass mich das sehr häufig so in meiner gefühlten Kreativität und meiner gefühlten Freiheit, die ich einfach brauche, um gute Videoideen zu haben, immer schon so ein bisschen einschränkt, wo ich denke, ah ja, dann jetzt muss ich aber wieder das machen und das machen. Und ich habe zum Beispiel für mich die Lösung seit einiger Zeit hier eingeführt, seit ich im Prinzip keine täglichen Termin habe, so wie früher, wo ich Personal Training gemacht habe, hatte ich ja täglich Termine, wo ich dann zum Beispiel um 18 Uhr dort und dort sein musste. So, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr und da habe ich mir gesagt, ich werde jetzt keinen Terminkalender mehr haben. Ich habe einfach mir gesagt, ich will jetzt keinen Terminkalender, weil es geht mir voll auf die Nerven, ständig mit so einem Notizblock oder ständig mit so einem Ding rumzurennen und dann immer irgendwelche Termine zu haben und so weiter. Das heißt, die wichtigen Termine, Skype-Gespräche und so weiter, die habe ich mir einfach angewöhnt zu merken. Und ich habe einfach nicht so oft welche. Ja, das heißt, könnt ihr mir jetzt vorwerfen, was ihr wollt, aber natürlich bekommt man viele Anfragen per E-Mails, vor allem aufgrund des YouTube-Kanals. Mittlerweile viele Sachen kommen da reingeflattert, was ich jetzt alles promoten soll, mit wem ich alles sprechen soll und so weiter und so fort. Aber ich habe zum Beispiel auch keine Visitenkarten, die ich dann rausgebe, weil ich einfach nicht will, dass mich ständig Leute anrufen und ständig ich irgendwie abgelenkt werde von meinen Ideen, von meinem eigenen Kram. Das heißt, auch wenn es immer so einfach klingt, sich einen Zeitblock zu nehmen und dann dort zum Beispiel ins Depot zu gucken oder das zu machen und so weiter, ist es doch dann in der Realität nicht so häufig umsetzbar, okay? So, trotzdem schaffe ich es im normalen Leben eigentlich ziemlich produktiv zu sein. Das heißt, so mit dem, was ich eigentlich mache, bin ich ziemlich erfolgreich und es läuft ziemlich gut und läuft vor allem aktuell immer besser und besser. Und trotzdem habe ich immer noch genug Zeit, um andere Dinge zu tun. Das heißt, ich habe im Prinzip so ein Zeitmanagement eigentlich für mich gefunden, was perfekt funktioniert, ohne dass ich jetzt die perfekte Strategie habe, wie ich es mache. Da habe ich aber neulich gemerkt, dass zum Beispiel, ich habe ja jetzt unterschiedlichste YouTube-Kanäle, wo ich den anderen Leuten helfe, ihre Expertise bei YouTube vorzutragen. Das heißt, ich bin mit Henrik beim Unternehmerkanal aktiv, ja, wo ich ihn unterstütze, wo ich ihn immer wieder berate, was die Inhalte angeht und so weiter. Genauso bei Chris mit Sparen mit Kopf. Jetzt haben wir den Versicherungskanal gelauncht, wo heute Abend das erste Video kommt mit Bastian zusammen. Super Typ, schöne Grüße an dieser Stelle. Und ich habe mich neulich ertappt, im Prinzip haben wir jetzt von Montag bis Freitag jeden Tag Videos, sogar bis Samstag haben wir jetzt jeden Tag Videos, außer glaube ich Donnerstag aktuell, wo irgendwas online kommt. Das heißt, montags kommen immer Versicherungsvideos jetzt, ja, Dienstag kommt Aktien mit Kopf, Mittwoch kommt Sparen mit Kopf und Unternehmerkanal, Donnerstag kommt bisher nichts, wie gesagt, dann Freitag kommt wieder mein Video bei Aktien mit Kopf und samstags kommt wieder Sparen mit Kopf und Unternehmerkanal. Das heißt, im Prinzip kommt fast jeden Wochentag irgendwas von mir online. Und ich habe mich schon lange ertappt dabei, wie ich mich irgendwie sehr unproduktiv fühle, wenn ich gerade nicht arbeite an irgendwas daran. Das heißt, eigentlich wird was getan, zum Beispiel am Samstag kommen zwei Videos online, aber ich mache ja direkt nichts an diesen Videos, sondern habe vielleicht an einem Montag mit denen darüber gesprochen, welcher Inhalt kommt, und dann fühle ich mich auf einmal unproduktiv am Samstag und fange an, irgendwas zu machen, was genau wie es in der Definition steht, Aktionismus ist. Das heißt, ich mache dann irgendwas Unreflektiertes, Zielloses, ohne eigentlich irgendwas machen zu müssen aktuell. Das klingt halt so lustig, ja, aber es ist in der Praxis tatsächlich dann manchmal gar nicht so einfach. Und hier hat mir zum Glück natürlich dieser Tipp damals von Earl Nightingale geholfen, und an dem halte ich immer noch fest, dass ich mir einfach am Tag vorher immer aufschreibe, was ich am nächsten Tag eigentlich tun will, ja, aber gerade am Wochenende, da skippe ich das Ganze manchmal. Das heißt, gerade fürs Wochenende, wo ich mir auch denke, ich will ja nicht mein ganzes Leben zum Beispiel nach so einem Buchstruktur leben, ja, und dann geht auch irgendwann die Spontanität verloren. Das heißt, am Wochenende setze ich das Ganze schon gut und gerne manchmal aus, ja, und dann kommt auf einmal dieses Gefühl, irgendwas muss ich doch jetzt tun, sonst bin ich ja nicht erfolgreich. Okay, und wenn das sozusagen im normalen Leben schon kommt, könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das an der Börse natürlich auch immer mal wieder vorkommen kann. Aber so viel erstmal zu meiner Story. Ihr seht, ich bin davon auch nicht unbetroffen. An der Börse kriege ich es ganz gut hin. Wahrscheinlich, weil ich einfach im normalen Leben so viel ständig zu tun habe. Jetzt fällt mir schon der Stift runter. Und ich weiß aber von vielen Leuten, dass es denen eben an der Börse genauso geht. Dass sie also ständig das Gefühl haben, irgendwas tun zu müssen. Okay? Und jetzt möchte ich mal einfach auf die Community eingehen und gucken, was ihr dazu zu sagen habt, was so euer Feedback dazu war zu diesem Thema und zu dieser Problematik. Weil am Ende des Tages ist es natürlich wirklich ein Problem, wenn ich das nicht unter Kontrolle habe, weil damit natürlich effektiv auch unser Wohlbefinden zusammenhängt. Wenn ich also ständig gestresst bin aufgrund von Geld, dann ist es nicht gut für unsere Gesundheit, Blutdruck und so weiter. Und das ist wirklich ein handfestes Problem. Und natürlich auch ein finanzielles Problem, was die Kosten betrifft und unsere Rendite schmälert. Denn denk immer dran, wir werden fürs Warten bezahlt, nicht fürs ständige Handeln. Also jetzt haben wir hier Ronny, der als erstes kommentiert hat, feste Blöcke setzen, zum Beispiel E-Mails nur mittags für 20 Minuten und kurz vor Feierabend nochmal. In der Zwischenzeit ist mein Outlook off. Verpasste Anrufe haben bei mir auch eine fixe Rückrufzeit. Dazwischen kommen dann die Projektblöcke. Okay, das ist also diese eine Möglichkeit, dass man sich also von Anfang an eine Struktur schafft. So wie ich zum Beispiel mit meinem Buch, ja, jeden Abend 6 Punkte, die ich am nächsten Tag umsetzen will. Da stand dann zum Beispiel gestern drin, heute den Podcast aufnehmen, danach das Skript weitermachen für Basic Economics und so weiter und so fort. Ronny macht das auch mit den E-Mails so. Das heißt, er checkt nur mittags zum Beispiel 20 Minuten seine E-Mails und dann wieder nicht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade was E-Mail betrifft. Ich bekomme mittlerweile ungelogen 30 bis 50 E-Mails am Tag nur zum Thema Aktien mit Kopf. Denn ich habe die Tendenz, wirklich auf viele Fragen einzugehen, sowohl auf YouTube als auch per E-Mail, weil ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Sache überhaupt. Ich meine, wozu mache ich die ganzen Videos, wozu mache ich die Inhalte, wenn ich dann nicht darauf reagiere? Ja, deswegen habe ich mich auch zum Beispiel gestern tatsächlich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit hingesetzt und ganz viele E-Mails beantwortet, die ich bisher nicht beantwortet habe. Das heißt, ich lösche im Prinzip fast keine E-Mails, außer natürlich Spam und so, aber alle E-Mails, die immer an kolja@aktienmitkopf.de gehen, das ist ja auch eine öffentliche E-Mail, wo jeder mich anschreiben kann, überfliege ich und lösche nicht. Und dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass ich dann mir einmal mich hinsetze und tatsächlich 4-5 Stunden wirklich ganz viele E-Mails beantworte, wo die Leute dann sagen, boah, ich hätte jetzt nicht mehr mit einer Antwort gerechnet, so nach einem Monat oder nach 3 Wochen. Und Das führt aber natürlich dann wieder dazu, dass auf meine Antworten wieder ganz viele Antworten kommen. Das heißt, die Menge an E-Mails nimmt ständig immer mehr und mehr und mehr und mehr zu. Das heißt, irgendwann könnte ich mir gar nicht mehr so viele Blöcke setzen, dass ich alle E-Mails beantworte. Das heißt, da muss man auch irgendeine Strategie finden, die zu einem passt. Aber das tatsächlich ist sozusagen, gerade was E-Mail betrifft, das Allergefährlichste, wenn du dein Outlook oder dein E-Mail-Programm ständig offen hast und jedes Mal noch mit so einem Bling. Ich habe immer noch von Apple hier, von Microsoft, Apple, dieses, also von, ich weiß gar nicht, das Office für Mac heißt es, das ist noch ein älteres Programm, Entourage, wo ich dann immer raufklicke und immer, wenn eine E-Mail kommt, dann macht so dieses Ding, so wie bei Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, Ding. Und wenn ich das jetzt aufhab, dann würde ich ja vollkommen verrückt werden. Das heißt, natürlich checke ich die E-Mails nur maximal 2 bis 3 Mal am Tag. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem morgens. Sollte man meinen, also so mache ich das, man kann nie sagen, allgemein gilt das für alle, ja, weil du kannst zum Beispiel auch jemand sein, der unbedingt einen Terminplaner braucht, weil du eine ganz andere berufliche Situation hast, aber ich zum Beispiel, ich brauche ihn halt nicht, ja, also fange nicht an mir zu sagen, ich bräuchte einen Terminplaner, weil es ist halt bei mir nicht so und ich kann nur sagen, für mich ist es so, ich würde niemals morgens gleich die E-Mails checken, weil dann bin ich ja sofort mit dem konfrontiert, was irgendwelche anderen Leute von mir wollen. Und kann nicht damit anfangen, meinen Podcast beispielsweise aufzunehmen. Das ist also der erste Punkt. Okay, Michael hat einen ähnlichen Ansatz. Der sagt, er nimmt sich einfach Ruhezeiten und hält diese auch ein. Und bei ihm ist es dann so, zum Beispiel, er geht an Camping, macht Skateboard, Mountainbiken, geht stundenlang schwimmen oder saunieren. Das nehme ich mir einfach vor und tue es. Ich habe auch kein Internet auf dem Handy, somit ist es für mich normal, online auch mal stundenlang nicht erreichbar zu sein, wenn ich draußen unterwegs bin. Mein Mindset dazu ist aber auch oft, dass ich ja genau deswegen erfolgreich bin. Ich bin nicht erfolgreich, weil ich so wie andere permanent am Rotieren bin, sondern eben, weil ich mir diese Auszeiten nehme. Dadurch handle und arbeite ich eben smart statt hart. Lass die anderen strampeln, ich nutze mein Potenzial dafür einfach mehr. Ja, also finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Das heißt, wenn man natürlich kein Handy mit hat oder keinen Online-Zugang, dann kann man es auch nicht nutzen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe mir zum Beispiel auch bei der Invest gedacht, als ich hingefahren bin, ich nehme jetzt einfach mal meinen Laptop nicht mit. Ich nehme zwar mein Handy mit, wo ich natürlich auch E-Mails checken kann und so weiter, wo ich auch online sein kann ständig, aber dann kann ich wenigstens mal in der Zeit, wo ich dann nicht mehr auf der Messe bin, mich mit den Jungs treffen, Bier trinken gehen und irgendwie einfach mit denen mal ja richtig kommunizieren, nicht nur übers Internet. Und das ist auch irgendwie der Punkt, der mir so viel Spaß gemacht hat. Und tatsächlich, ich habe meinen Laptop auch überhaupt nicht vermisst. Ja, die Videos kann ich immer noch später schneiden, immer noch. Also manchmal ist es einfach auch gut, wenn man losgeht und sein Handy einfach gar nicht erst mitnimmt. Dann ist man halt einfach für den Zeitraum natürlich mal einfach nicht mehr erreichbar. Stell dir vor, du gehst jetzt einfach trainieren. Wir haben auch viele Leute, die Fitness machen hier in der Community. Ihr seid dann im Fitnessstudio und lasst euer Handy einfach zu Hause oder lasst es halt einfach in der Umkleide und nehmt es nicht mit auf die Trainingsfläche. Konzentriert euch voll auf euch, auf euer Training. Und dieses Multitasken ist sowieso eines der destruktivsten Dinge überhaupt. Und wir zahlen einen hohen Preis dafür, weil man ja gar nicht tief in gewisse Gedanken und so weiter eintauchen kann. Ich bin jetzt auch in letzter Zeit wieder so ein bisschen umgestiegen von den ganzen PDFs und E-Books und Kindle und so weiter hin zu physischen Büchern. Obwohl die natürlich Versandkosten haben, die ziemlich teuer sind hier, ja, auf die Insel. Aber ich habe einfach gemerkt, was für einen unfassbaren Unterschied es macht, ein echtes physisches Buch zu haben, wo ich Notizen machen kann, wo ich mich auch, das ist ja der erste Punkt, ich kann mich ja wegsetzen von diesen ganzen Digitalen. Ich habe dieses fette Basic Economics Buch in der Hand und setze mich unten ins Wohnzimmer, lasse das Handy irgendwie oben, habe nur meinen Notizblock und dann kann ich zwischendurch pausieren, kann drüber nachdenken über das, was ich gelesen habe, um es besser zu verstehen und hör auf mit diesem Multitasking, weil durch Multitasking lerne ich halt nicht richtig und habe nicht die Möglichkeit, intensiv über das Thema nachzudenken. Wen ich auch sehr gut finde, ist diesen Harald Lesch, den kennt ihr vielleicht, den Astrophysiker, der auch immer ziemlich coole YouTube-Videos macht, so zum Thema Wissenschaft und so weiter. Ist auch ein Bereich, der sehr, sehr interessant ist. Ich gucke mir sehr häufig seine Videos über Astronomie und so weiter an. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass er gesagt hat, ohne das Internet war es früher im Prinzip so, dass wir das Wissen, was wir aufgenommen haben, tröpfchenweise aufgenommen haben. Das heißt, stell dir mal vor, du hast so einen Wasserhahn und der tropft immer so, pop, 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 ja, und du hast so einen kleinen Fingerhut und den füllst du nach und nach mit diesen Tropfen. Dann nimmst du diesen Fingerhut und schüttest ihn in deine Badewanne. Und deine Badewanne ist im Prinzip das ganze Wissen, was du angeeignet hast. Und so läuft die Wissensaufnahme. Immer Fingerhut, der Tropfen fällt rein, du füllst ihn in die Badewanne. Und jetzt sagt er, im Internet ist es teilweise so, dass diese Informationen und diese ständig neuen Reize im Prinzip wie drei geöffnete Wasserhähne sind, die rausstrudeln mit hohem Druck und du im Prinzip diesen Fingerhut hältst und ständig nicht mal weißt, unter welchen Wasserhahn du ihn jetzt halten sollst und das Wasser mit so einem Druck da reinkommt, dass es im Prinzip schon wieder überquillt und wenn du den Fingerhut rausnimmst, im Prinzip weniger Wasser drin ist als vorher und dieses Wissen, was wir aufnehmen, sehr schnell wieder weg ist. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch der Punkt, warum ich jetzt nicht mehr Speedreade beispielsweise, schon länger nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, na klar, und das ist ja allgemein so ein richtiger Trend gerade, ja, lies ein Buch pro Tag, lies mehrere Bücher pro Woche und so weiter. Bin ich schon lange nicht mehr überzeugt davon. Natürlich viel lesen, aber noch wichtiger, auch verdauen. Also auch das, was man dort liest, richtig verstehen und umsetzen lernen. Ich habe jetzt aus diesem Basic Economics Buch mehr Informationen, mehr Wissen mir angeeignet, wo ich wirklich Sachen verstanden habe, als in vielen, vielen, vielen anderen Büchern, die ich früher gelesen habe, einfach weil ich immer diesen Druck hatte, möglichst schnell das nächste wieder zu lesen und einfach ganz schnell, so wie Harald Desch gesagt hat, dieses Wasser aus den Wasserhähnen zu bekommen. Am Ende habe ich aber teilweise dann weniger drin. Ja? Und ich denke mal, das sind alles so Verhaltensweisen, die wir alle uns nach und nach so richtig antrainieren müssen, Disziplin, was das Geld angeht, Geduld und so weiter. Und durch solche Sachen, wie zum Beispiel ein effektives Lesen und Nachdenken und zur Ruhe kommen, kann man das natürlich super trainieren. Deswegen ist ein interessanter Gedanke, den Michael hier hatte. Ja? Einfach mal in die Sauna gehen. So, hier haben wir dann noch den Christian, der auch sagt, er hat das Gleiche in Sachen Training und Ernährung. Er hat immer das Gefühl, gegen die Zeit anzurennen und so viel wie möglich Neues zu lernen. Ja? Auf der Arbeit ist es bei ihm aber weniger so. Er arbeitet beim Rettungsdienst, bei der Feuerwehr und wartet 24 Stunden auf seine Einsätze. Ja? Und seit er sich mit Finanzen beschäftigt, ist es so ähnlich wie beim Training. Dort habe ich aber gelernt, etwas rationaler vorzugehen und mir möglichst feste Ziele am Tag in der Woche gesetzt habe. Eine gewisse Planungssicherheit, in der vor allem auch geplant ist, wann man sich mal eine Auszeit gönnt, hilft, denke ich, als Prophylaxe vor wildem Aktionismus. Dann kamen wir auch einen Kommentar von Kai. Der hat sehr viele Daumen hoch auch bekommen, deswegen lese ich ihn mal kurz vor. Was die Börse angeht, habe ich aktuell ein Selbstexperiment am Laufen. Er ist 7 Monate in Australien unterwegs und hat sich selber zur Aufgabe gemacht, dass er sein Depot die ganzen 7 Monate lang nicht angucken werde. Habe mir vorher versichert, dass mein Depot ordentlich aufgestellt ist und versuche jetzt die Situation einer Krise zu simulieren, indem ich nicht auf die Zahlen schaue und somit keinen psychologischen Einfluss auf meine Entscheidung walten lasse. Klar, man kann es nicht ganz mit der realen Situation vergleichen, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Fazit, nach 3 Monaten einmal reingeschaut, nachdem ich über Facebook mitbekommen habe, dass einer meiner Titel 30% in die Höhe gesprungen ist. Ansonsten bin ich hart geblieben bis jetzt und für diejenigen, die das unverantwortlich finden, ich stehe 100% hinter meinen Käufen und bin mir bei meinem individuellen Risiko zu 100% bewusst. Falls das etwas Gravierendes passieren sollte, bekomme ich das über diverse andere Kanäle mit und kann so zur Not handeln. Ist definitiv ein Gefühl von Freiheit, liegt eventuell auch zu größten Teilen an Australien. Obwohl ich früher auch nicht jeden Tag ins Depot gecheckt habe, fällt mir es leichter als gedacht. Beruflich strukturiere ich mir am Vorabend jeden Arbeitstag durch und wenn das Pensum durch ist, gönne ich mir die Freizeit und zwinge mich auch manchmal dazu und das klappt in der Regel auch ganz gut. Okay, das heißt, hier haben wir jemanden, der so ein richtiges System für sich gefunden hat, der also im Prinzip nicht nur nicht ins Depot schaut, sondern auch noch gleichzeitig so eine Visualisierung macht oder so eine Symbolisierung, was passieren würde, wenn sein Depot jetzt abstürzt. Ja, also auch so eine Art negative Visualisierung, ja, und dann zu gucken, okay, was mache ich im Zweifelsfall und wenn ich jetzt einfach trotzdem ohne Probleme das Depot ignorieren kann, umso besser. Das heißt, ein sehr gutes Training. Hier kommt jetzt noch von Lars, den kennt ihr ja auch von P2P-Blog. Er kennt das Problem allzu gut und hat jahrelang Dinge ausprobiert, um Aktionismus zu vermeiden und sich ordentlich zu organisieren. Heute nutze ich meiner Organisation das Eisenhower-Prinzip und kategorisiere so immer wochenweise meine Aufgaben. Das funktioniert wunderbar, somit hat man auch täglich klare Aufgaben. Hinzu kommt noch eine ordentliche Portion Informationsdiät à la Tim Ferriss, beispielsweise nur zu bestimmten Zeiten oder Tagen E-Mails lesen und beantworten. Meld dich einfach, falls du Fragen hast. Okay, also, das waren erstmal so ein paar Kommentare aus der Community. Vielleicht war da auch für euch was dabei, was ihr mitnehmen wollt. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dieses ganze Thema mal anzusprechen. Und wollte ich hier noch zum Abschluss einfach mal mitgeben, dass nur weil wir uns über gewisse Themen, die wir jetzt umsetzen wollen, Börse, Wirtschaft, Selbstständigkeit, was auch immer es ist, informieren sollten, nur weil wir uns weiterbilden sollten, bedeutet das ja nicht, dass wir ständig und immer und zu jeder Zeit irgendetwas in diesem Bereich tun müssen. Weil, denkt zurück an Charlie Munger, das Geld wandert von den Hektischen hin zu den Geduldigen. Und na klar will uns Mr. Market, na klar will uns die Presse, na klar wollen viele uns ständig einreden, irgendetwas tun zu müssen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir es deshalb befolgen sollten, auch wenn es schwerfällt, dem zu widersprechen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ihr beispielsweise auf dem Aktien mit Kopf Channel nie irgendwelche Marktupdates bekommt. Also nie irgendwie täglich irgendwie so, ja, das ist der aktuelle DAX-Check, das ist das gerade passiert, der Ölpreis macht das, die Inflation macht jenes und so. Weil einfach vieles davon vollkommen unwichtig für eine Buy-and-Hold-Strategie ist und ich euch deswegen einfach gar nicht zusätzlich nerven möchte. Das heißt, man braucht anscheinend schon so ein gewisses Prinzip, schon ein gewisses System, wie man das Ganze strukturiert, damit man damit umgehen lernt. Wir müssen einfach im Informationszeitalter lernen, mit dieser Fülle an Informationen umzugehen. Ich denke, es ist keinem von uns ist jetzt geholfen, wenn wir das Internet wieder abschaffen. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, sondern wir müssen einfach wie immer lernen, damit umzugehen. Und jeder sollte da seine eigene Strategie langfristig für sich finden. Und ich hoffe, ich konnte euch hier mal so einen Anstoß geben, so ein bisschen was über meine Situation erzählen, so ein paar Sachen aus der Community mit euch teilen. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback für diesen Podcast. Kannst du uns gerne mal einen Kommentar hinterlassen und am besten auch eine Bewertung bei iTunes. Das hilft mir auf jeden Fall, den Podcast weiter zu verbreiten und mehr Rationalität in die Welt zu bringen. Ansonsten hat es mich riesig gefreut, sowieso, dass du zugehört hast. Und ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Erfolg bei allem, was du tust. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Möge die Rationalität mit dir sein.